Die kleine Kneipe.
Einblicke, Hintergründe und Tresentalk aus Hotellerie und Gastronomie.
Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes DEHOGA Hessen. Das Original mit dem Moderatoren-Duo Michel van Gutem und Louise Bagatz.
Willkommen in der kleinen Kneipe. Heute live von der Intergastra, denn wir sind in Stuttgart und möchten mit Jan Lang über eure Kantine sprechen. Hallo Jan, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Kantinen sind nicht nur Orte der Nahrungsaufnahme, sondern auch Zentren der Mitarbeiterbindung und Wertschätzung, wie wir heute schon gehört haben. Erfahrt in unserem Podcast, ob und wie eine ansprechende Gemeinschaftsverpflegung zur Unternehmenskultur beiträgt und welche Möglichkeiten es auch gibt, Mitarbeiterbedürfnisse, ja, also Bedürfnisse des Individuums, des jeden Einzelnen, damit optimal zu erfüllen. Und dafür ist Jan heute da.
Genau. Jan, schön, dich hier zu treffen. Sag doch erstmal ganz kurz, also was gefällt dir besonders an der Intergastra 2024 und erzähl ein bisschen was über dich.
Das geht ja gut los. Also zu der Intergastra 2024 kann ich noch nicht allzu viel sagen, da ich direkt hier auf die DEHOGA Starterbox gekommen bin heute. Ein bisschen mehr Informationen kann ich preisgeben über mich selber. Ich bin 45 Jahre alt, glücklicher Vater von zwei Kindern und vor ca. 11 Jahren haben mein Geschäftspartner Oliver und ich die verrückte Idee gehabt, dass egal was wir im Studium gelernt haben, wir könnten auch irgendwas in der Gastronomie machen. Ja, wir wussten um die Vorurteile, dass die Gastronomie ein ganz besonders hartes Pflaster ist und wir noch gedacht haben, naiv wie wir waren, naja, so schlimm wird es schon nicht werden. Und in der Tat kann ich heute voller Respekt allen anderen Gastronomen gegenüber sagen, ich glaube, dass jeder, der da draußen tagtäglich gastronomisch erfolgreich ist, einen verdammt geilen Job ablegt. Und dass die Branche in der Tat, da man sich tagtäglich neu beweisen muss und fast egal ist, wie gut ich gestern war, wieder der aktuelle Tag ansteht und ich Tag für Tag einfach Spitzenleistung bringen kann.
Also das schon mal im Namen aller Gastronomen und aller Mitglieder von der DEHOGA, die heute zuhören oder demnächst zuhören in unserem Podcast. Dankeschön.
Also. Ja, danke für die wertschätzenden Worte. Das stimmt. Wir haben alle schon mal eine Gastronomie gehabt, deswegen wissen wir, wovon du jetzt gerade sprichst. Also Michel und ich, meine ich. Aber sag mal, eure Kantine, wie ist euer Konzept überhaupt? Und vielleicht holst du noch mal kurz aus. Du hast gesagt, ihr habt was anderes studiert. Wo kommt ihr denn eigentlich her?
Ja, gerne. Also Olli und ich, wir haben uns im Studium der Wirtschaftswissenschaften kennengelernt. Ist innerlich nicht ganz richtig, aber zum Verständnis ausreichend. Wir sind BWLer und uns hat angetrieben der Wunsch, Unternehmer zu sein. Und wie das halt so ist, wenn man abends so um die Häuser zieht mit jedem Bier, kriegt man immer mehr Business-Ideen und am nächsten Tag nüchtern hört sich die Business-Idee dann nicht mehr so doll an. Und
ja gut, und wichtig ist auch noch, dass es irgendjemand sich gemerkt hat, was man gestern so erfunden
Punkt,
hat.
Guter Punkt. Und ja, es, tatsächlich ist es ziemlich genau 11 Jahre her, wo wir morgens aufgewacht sind und die Idee, die wir abends, nachts hatten, weiterhin sich nicht so blöd angehört hat. Alles begann bei uns mit der Idee, richtig geile Burritos aus Amerika nach Deutschland zu bringen. Das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Klar, in Deutschland gibt es das Tex-Mex-Konzept. Aber wir wollten, so wie wir es in den USA kennengelernt haben, haben gesagt, Mensch, Burritos, das müsste eigentlich auch den Deutschen schmecken. Und dann sind wir BWLer hingegangen und haben die ersten Maklertermine auf der Berger Straße wahrgenommen. Und natürlich hatten wir einen Business Case und haben dann so unsere Eckdaten da reingegossen. Und wir hatten seinerzeit nicht die Fantasie, so viele Burritos an einem Tag zu verkaufen, um überhaupt die Miete zu erwirtschaften. Und aus dieser Not heraus haben wir dann nicht aufgegeben, sondern dachten, warte mal, da gibt es einen Foodtruck-Trend in den USA. Könnte das nicht die Alternative zum stationären Lokal sein? Und ja, the rest is history. Mit Burrito Bande waren wir einer der ersten Foodtrucks in Deutschland und lange Zeit auch der einzige im Rhein-Main-Gebiet. Und dann haben wir so einen Imbisswagen bauen lassen und sind dann mittags rausgefahren und haben Burritos verkauft und abends sind wir unseren Gästen hinterhergereist. Und in den letzten 10 Jahren ist aus diesem einen Foodtruck sind 14 geworden und aus dem wir sind Foodtrucker ist ein Foodtruck-Catering-Unternehmen entstanden, was spezialisiert ist auf ausschließlich Corporate Events, also Firmenjubiläen, Firmenweihnachtsfeiern etc. pp. Und wir machen das Ganze bundesweit, weil mit knapp 50 Mitarbeitern und der Anzahl der Foodtruck-Flotte sind wir einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, die so große Veranstaltungen mit 200, 500 oder auch 5000 Gäste aus einer Hand für so ein Firmenjubiläum umsetzen können. Ich komme.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das eine sind die Veranstaltungen,
ja, aber ihr,
ihr habt euch entwickelt und das zeigt ja auch, wie junge Startups mit den Dingen umgehen. Wenn man merkt, okay, vielleicht läuft das in der und der Sparte nicht, dann verändern wir uns. Ist so eure Kantine entstanden oder ist es ein Nebenprodukt?
Tatsächlich nicht, sondern diese Foodtrucks kamen und kommen immer wieder zum Einsatz, wenn Betriebskantinen so rum, temporär ausfallen. Und dort haben wir regelmäßig die Erfahrung gemacht, obwohl wir auf unseren Trucks jetzt nichts Weltbewegendes über den Tresen geben, sondern einfach nur grundsolides, gutes Essen, war häufig das Feedback, ist eigentlich schade, dass unsere Kantine wieder aufmacht, weil bei euch ist es viel leckerer, vielleicht sollte man nochmal einen Brand legen oder einen Wasserschaden, dass ihr länger bleibt. So. Und das haben Olli und ich aus Arbeitgebersicht nie verstanden. Also bei allem Cost-Center-Denken, Deckungsbeiträge etc. pp. Und wir fanden, ey, das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass ich mittags eine Chance habe, meine Mitarbeiter wertzuschätzen und dass ich nicht nur diese Chance liegen lasse, sondern das Gegenteil häufig erzeuge. Es gibt ja auch genug Kantinen, nicht genug, aber es gibt auch Kantinen in Deutschland, die das für sich verstanden haben, eine Qualität auf den Teller zu bringen, wo am Ende der Mitarbeiter sagt, jawohl, ich fühle mich wertgeschätzt. Und seinerzeit, also vor Corona, hat uns ehrlicherweise Zeit und auch der Mut gefehlt, in diese Branche hineinzugehen, die ja mit großen Playern strukturiert ist, Preiswettbewerb, kein Qualitätswettbewerb, ja. Skaleneffekte etc. pp. Und dann kam Corona und unsere Foodtrucks standen still. Mhm. Und tatsächlich, ich habe da nochmal retrospektiv drauf geguckt, im April 2020 hat das erste Meeting im Bahnhofsviertel stattgefunden, wo wir gesagt haben, okay, was können wir, ist das vielleicht eine Chance, jetzt in diese Betriebsgastronomie reinzugehen mit einem völlig anderen Ansatz, nämlich, also wie er heute de facto da ist, dass wir gesagt haben, die Leute sind jetzt nicht in den Unternehmen, sie sitzen zu Hause. Ist das unsere Chance? Weil wenn wir eins gelernt haben, ist es geiles Essen mobil zu machen. Die Idee ist nie wirklich auf die Straße gekommen, aber es war die Geburtsstunde von eurekantine.de und zu der Zeit wussten wir auch nicht, dass wir am Ende des Tages die Speisen über Automaten, über Smart Vendings rausgeben, dass wir eine Software programmieren lassen, die uns gehört, dass wir Rezepte entwickeln, dass wir das Ganze in Mehrwegsystemen ausgeben, sondern es war erstmal ausschließlich kommend von dem Ziel, wie bekommen wir Essen auf den Tisch der Gäste unserer Unternehmenskunden, ohne dass wir es so machen wie eine klassische stationäre Kantine, weil das war uns auch klar, wenn wir es nur so ein bisschen anders machen, werden wir keine Chance haben gegen die anderen Kursen. Ja. Ja? Also mussten wir es komplett neu denken.
Also Frage, was ist da der wichtigste Grundsatz dann?
Also der wichtigste Grundsatz ist, dass wenn die Mitarbeiterinnen unser Essen essen, dass sie, wenn sie nicht wissen, wie es funktioniert, sagen, okay, das hat gerade ein Koch im anderen Zimmer oder nebenan frisch für mich, ein guter Koch frisch für mich gekocht. Mhm. Und dann sind wir vom Ziel kommend und es war uns fast egal, wie wir zu dem Ziel kommen, also völlig frei, wir sagen immer weißes Blatt Papier, wie können wir das komplett neu denken und sind dann tatsächlich über mehrere Sessions, über Testen etc. zu dem Punkt gekommen. Erstens, wir müssen, also von Anfang an schon fest, die Speisen werden irgendwo zentral produziert und nicht vor Ort. Und dann war die erste Frage, schicken wir das Essen warm auf Strecke oder kalt? Dann haben wir uns für kalt entschieden. Dann war die Frage, okay, wie kommt das Essen an die Mitarbeiterinnen? Dann war am Ende die Lösung geboren, über Automaten. Und der dritte Punkt war, wie bekommen wir es hin, dass das Automatenessen nicht so schmeckt, wie wir jetzt alle gerade im Kopf haben, wie Automatenessen schmeckt, sondern es muss wie frisch gekocht schmecken. Also haben wir Rezepte entwickelt und am Beispiel der Pasta erklärt, wird die Pasta in den zentralen Küchen sehr systemgastronomisch, nicht al dente gekocht, sondern nur bis zu dem Grad, dass in dem automatisierten Finishing-Prozess, die der Gast selbst vor Ort voll digitalisiert dann selber ausführt, dann erst die Pasta al dente ist. Und das haben wir über sämtliche Zutaten in den Gerichten übertragen, haben über 200 Rezepte entwickelt, sodass am Ende des Tages wir unseren Gästen ein Produkt jeden Mittag, Abend oder auch in der Nachtschicht auf den Tisch bringen können, dass sie sagen, alles klar, das wurde gerade frisch für mich gekocht.
du hast gerade schön gesagt, unseren Gästen. Es sind ja eigentlich nicht eure Gäste, aber das ist scheinbar euer Gedanke, ne? Dass ihr für Gäste kocht.
Absolut.
Trotzdem irgendwie in der Gastlichkeit seid. Aber ich frage mich da halt, du sagst gerade, es wird ausgegeben durch Maschinen und ihr wollt trotzdem fördern, dass Menschen an einem Punkt zusammenkommen, wo Mitarbeiter zusammenkommen in einer Kantine und sich irgendwie austauschen. Wie geht das denn ohne echte Menschen? Also, dass man den Zusammenhalt trotzdem fördert. Wie passt das zusammen?
Dass die Gäste selber die Menschen sind. Also der, das in Anführungsstrichen Einzige, was wir machen, was ein entscheidender Punkt ist und am Beispiel eines unseres Frankfurter Kundens mal beschrieben. Das ist eine französische Großbank, die ist in ein komplett neues Gebäude gezogen, neben dem Senckenberg-Museum. Das ist, glaube ich, 15, 18, 20 Stockwerke. Da sind insgesamt 1200 Banker beheimatet und im ersten OG haben die komplett neu konzipiert eine Kantine. Sie nennen es das Café de Paris. Als Socializing-Raum, wo die Mitarbeiterinnen morgens, mittags, nachmittags, abends hinkommen können, essen können, Kaffee trinken können, Kuchen essen, was auch immer, zum Socializen, zum Networken, zum Austausch, Termine wahrnehmen. Was wir im Unterschied zu einer Kantine machen, wie wir sie jetzt im Kopf haben, ist, dass wir eben nicht vor Ort produzieren. Das heißt, diese 50, 100, 200 Quadratmeter, die ich auf teuerstem Raum Downtown Frankfurt eigentlich zur Verfügung stellen müsste, muss unser Kunde nicht, sondern er ist hergegangen und hat im Café de Paris eine Automatenlandschaft in das Konzept integriert. Da stehen insgesamt 14 Automaten von uns, über die wir Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen, Getränke, Snacks, Salate, also das komplette Portfolio rausgeben. Das heißt, das Einzige, was wir sozusagen enthumanisieren, zumindest vor Ort, ist die Produktion. Klar findet unsere Produktion der Speisen immer noch mit Menschen statt, aber eben nicht in Frankfurt, sondern in einer Küche in Darmstadt.
Naja, die Ausgabe.
Die Ausgabe, ja genau. Ja, also ich bekomme jetzt nicht das Essen von einer Person überreicht, sondern das Essen ziehe ich mir selber. Und jetzt habe ich zwei Punkte. Das eine ist, ja, das erfolgt über einen Automaten. Jetzt ist die Frage, wie gestalte ich den Automaten? Ja? Wie ist der integriert? Wie ist der foliert? Alle unsere Automaten werden individuell nach Kundenvorgabe foliert. Dass ich diese Kälte etwas genommen bekomme. Und das Zweite, und das ist das alles Entscheidende, glaube ich, warum das Konzept angenommen wird. Und zwar einmal vom Gast, nämlich er bekommt für 5 Euro brutto im Durchschnitt eine Speise, die in der stationären Gastronomie in Frankfurt einen Preispunkt zwischen 15 und 20 Euro hat, mit einer Top-Qualität. Er hat die Auswahl aus 10 unterschiedlichen Gerichten pro Tag, obwohl es nur 200
Vegan, glutenfrei.
Alles. Er kann aus 10 unterschiedlichen Gerichten pro Tag. Es schmeckt ihm. Und es ist egal, ob er um Punkt 12 jetzt da ist, das Essen wartet nicht warm auf ihn und wird mit jeder Minute, wo es warm gehalten wird, schlechter, sondern wenn der Call länger dauert, dann ist er halt um 12:15 und vielleicht noch entscheidender ist, der um 16 Uhr essen möchte oder die Investmentbanker, die auch mal um 19 Uhr sich das Essen ziehen oder im Schichtbetrieb, ja, in der Produktion, ne, wir sprechen mit Kliniken, wo das Klinikpersonal in der Nachmittagsschicht einfach um 18, 19 Uhr was Gutes essen wollen. All die holen wir über das Produkt ab. Also unsere beste Verkäuferin ist tatsächlich unser Essen. Und wir haben das Glück, dass das Essen so mobil ist. Das heißt, wir sind das schon gewohnt. Das ist auch menschlich. Ja? Wir sprechen von Automaten, wir sprechen von Mikrowellen, wir sprechen von Essen, wird woanders produziert. Das glaubt dir keiner, das Ergebnis, solange es er nicht probiert hat. Und solange, das kann ich jetzt nach 2,5 Jahren sagen, also du hast dann schon mal jemanden dabei, der sagt, weiß ich nicht, ja? Aber 9,8 von 10, die unser Essen probieren, ist die Reaktion, okay, ich habe die Bilder gesehen und ich habe auch gehört, was du alles erzählst, aber mit diesem Ergebnis hätte ich bei weitem nicht gerechnet, das schmeckt ja wirklich wie frisch gekocht.
Wahnsinn, hört sich gut an.
Ich kann noch eins draufsetzen.
Setz noch eins drauf. Mehrweg vielleicht auch noch.
Genau, das ist der Punkt. Ja. Die zweite Vorgabe, als wir uns mit dem Konzept auseinandergesetzt haben, ist, wenn wir sowas machen, dann muss das eine Mehrweglösung sein. Weil das kennen wir auch. Egal, ob wir jetzt zu zweit was beim thailändischen Restaurant bestellen oder Pizza oder was auch immer oder zu Viert oder zu
Acht. Müll.
Das nervt doch total. Und das, also das schlechte Gewissen ist zu Recht auch da. Also ist klar, dass wenn unsere Lösung 30, 40, 100, 200 Tischgäste pro Betrieb ernähren soll oder versorgen soll, dann muss diese Lösung als Mehrweglösung gestaltet sein. Also haben wir das Ganze mit einem digitalen Mehrwegsystem verknüpft.
Habt ihr euer eigenes Mehrwegsystem dann, das spezialisiert ist auf den Automaten, oder gebt ihr das mit Pfand raus? Oder?
Wir nutzen da aktuell das System von Vital. Gleichzeitig ist es so, dass auch ein Relevo-System damit funktionieren würde. Und darüber hinaus glaube ich auch, dass wenn du, also den Mehrwert, dass dieses, dass der Gast die Möglichkeit hat, die Mehrweg-Bowl auch in seinem Rewe um die Ecke abzugeben, das ist jetzt für unser System nicht total entscheidend. Deswegen, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Unternehmen mit einer gewissen Größe einfach ihr internes Mehrwegsystem haben, weil per se so mal die Mehrwegschüssel, ob das jetzt bei Kunststoff bleibt oder in Metall oder Porzellan übergibt, und die Digitalisierung davon, das ist jetzt nicht das Hexenwerk, sondern entscheidend ist diese Multi-Outlet- oder Multi-Rückgabestrategie, sofern die bundesweit dann auch gelingen wird, das wäre ein echter Mehrwert. Und ob ich das in der Betriebsgastronomie brauche, bin ich unsicher. Also das war jetzt der einfachste Weg für uns, das funktioniert. Und wir haben noch ein paar andere Baustellen, die wir fixen müssen, bevor wir uns dann nochmal um das Mehrwegsystem kümmern, ob wir das vielleicht doch intern machen oder weiterhin auf den Partner setzen.
Ab wann lohnt sich das Ganze für mich? Ab wie viel Personen oder was kostet es überhaupt?
40 Tischgäste ist so die kritische Größe, die wir gelernt haben pro Tag. Warum? Auch verglichen mit anderen Smart Vending Lösungen ist es so, dass wir zwei USPs haben. Das eine ist keine Fertigprodukte, sondern, wie eben geschildert, frisch produzierte Speisen, die täglich angeliefert werden, Punkt 1. Und Punkt 2, das Mehrwegsystem. Das führt dazu, dass wir deutlich teurer sind als alle anderen Smart Vending Lösungen da draußen, also um das 4-, 5-, 6-fache tatsächlich teurer in der Basisversorgung mit 40 Tischgästen. Wir gleichzeitig die Erfahrung machen, dass die Unternehmen, die diese kritische Größe haben von 40 Tischgästen und mehr, in der Kombination aus, okay, das ist wirklich komplett anderes Essen, was wir bekommen, und uns nervt das auch mit der Einwegverpackung. Wir wollen diese Mehrweglösung, Stichwort ESG, dass sie sagen, dass die Preisbereitschaft da ist und unsere Lösung dann den anderen Smart Vendings vorziehen. Ne?
Hört sich alles super an.
Der Alltag ist aber nicht so super. Wie das halt so ist, weißt du?
Ja gut, also das ist, es wird natürlich immer noch mal wieder das eine oder das andere schief gehen. Also wir wissen jetzt so 40 Leute, Betrieb. Was kann die Individualgastronomie von deinem System lernen? Also ist Digitalisierung, ist das ein Thema, oder ist, sag mal, das Vorproduzieren ein Thema, oder wo würdest du sagen, wo kann ich das einsetzen bei mir in der Individualgastronomie, wo wir auch viele Mitglieder haben, die nicht spezialisiert sind auf große Kantinen, wo kann man, sag mal, sagen, okay, den Weg sind wir schon beschritten und das ist, wäre auch was für die Individualgastronomie?
Also in jedem Fall Digitalisierung, und das, was wir da haben entstehen lassen, bieten wir auch als zweite Lösung an. Also ich sage das jetzt nicht, um nochmal ein Zusatzgeschäft zu generieren. Wenn eine Win-Win-Situation entsteht, umso schöner. Aber grundsätzlich, ja, das hört man überall, aber ich glaube, es ist wirklich entscheidend, dass du eine Digitalisierung aufbaust, um unter anderem deinen Gast besser kennenzulernen und seine Vorlieben, seine Nachfrage. Ja? Und nur einen Aspekt zu nennen. Ja? Zweiter Aspekt wäre Individualisierung der Ernährung etc. pp.
Aber trackt ihr das über Feedback?
Ja,
oder
tun wir.
Wie?
Okay. Ja, also nicht nur über Feedback, wir tracken es automatisiert. Das heißt, diese 10 Gerichte, die ich eben angesprochen habe, die bleiben eine Woche lang gleich. Dann ersetzen wir 5 Gerichte gegen 5 neue und das wiederholen wir eine Woche später, sodass alle 2 Wochen sich das Angebot komplett dreht. Und dieser Drehung berücksichtigen wir automatisch das System Renner-Penner-Listen, Anteil vegetarisch-vegan, sodass Monat für Monat das Angebot bei dem jeweiligen Unternehmen vor Ort immer individueller nach der tatsächlichen Nachfrage sich gestaltet und nicht das, was ich mir beispielsweise überlege, was vielleicht den Leuten schmecken könnte. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, der Thema Food Waste und der, was mache ich damit, was mache ich mit übrig gebliebenen Speisen, vielleicht auch ein ganz weirder Gedanke, weil gleichzeitig, ich bin kein Gastronom und ich bin kein Individualgastronom, das ist ein gefährliches Halbwissen. Ich sehe es bei den Bäckern, die das Brot vom Vortag eben in den Automaten oder am Abend in den Automaten stellen und zum vergünstigten Preis über die Automaten abverkaufen. Ich weiß zumindest von den Bäckereien, dass das ein gutes Geschäft für die ist, weil sie ihren Food Waste senken und gleichzeitig nachhaltiger sind und die Kosten einsparen. Der dritte Punkt, der, ich will es mal so beschreiben, ich glaube daran, von unserem Grundsystem die Pasta nicht al dente zu kochen, sondern den Gast, die selber in einem automatisierten Prozess fertig kochen zu lassen, dass ich diesen Gedanken würde ich auch als Individualgastronom im Delivery-Konzept einmal weiterdenken. Und ich mache es am Beispiel der Pizza. Ich habe es nicht ausprobiert. Es ist die reine Theorie. Ich würde es mal in der Praxis ausprobieren wollen. Die Pizza, die, egal wie geil die Pizza ist, die meinen Pizzaofen verlässt. Mit jeder Minute wird die schlechter. Also wäre mein Ansatz zu gucken, kann ich meine Pizza bis zum gewissen Grad vorbacken und die halb fertig gebacken an den Gast auszuliefern. Und es ist klar für den Gast, wenn er bei mir online bestellt, dass er in dem Moment seinen Backofen anmacht und wenn der Delivery-Bote klingelt, er genau diese Pizza nochmal nimmt und nochmal für 3 Minuten bei 100 bei den vorgeheizten Backofen reinschiebt. Ich glaube daran, visionärartig, dass wenn der Gast gelernt hat, dass er mit einem minimalen Mehraufwand ein komplett anderes Ergebnis bekommt, dass er dann auch bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Und darauf würde ich es ankommen lassen.
Es wäre toll, wenn alle einen Steinofen oder Holzofen zu Hause haben.
Naja, also oder sag mal, ein Merrychef eingebaut in einen Lieferwagen. Also das wird in Google, bei Google in Amerika wird es schon probiert, dass, sag mal, die Zubereitung in den Lieferwagen stattfindet. Also der, das ausliefert. Also
ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja? Alles, was kommt, deswegen bestelle ich eigentlich sehr ungern online. Es kommt einfach nicht mehr schön an.
Ja. Also dieses... Auch darüber haben wir uns mal Gedanken gemacht, machen wir ein Pizzakonzept mit unseren Foodtrucks und liefern die sozusagen mit den Trucks aus und während wir ausliefern, backen wir sie, haben wir dann aus unterschiedlichen Gründen verworfen. Ich habe natürlich keinen Pizzaofen bei mir zu Hause, aber ich würde es darauf ankommen lassen, ob nicht mein normaler Backofen, wenn er der Pizza nochmal 2 Minuten, die 2 Minuten fertig backt, dass dann die Pizza ein anderes Ergebnis ist als die jetzt 20 Minuten geliefert wurde.
Ja. Also alle Dehoga-Mitglieder, die Pizzerien haben oder sich auskennen, wir freuen uns natürlich auf Kommentare dazu. Das ist eine steile These auf jeden Fall und wir sind gespannt, da in den Austausch zu gehen.
Genau. Hast du noch Fragen?
Ich habe noch eine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, wir haben gerade gesprochen über den Automaten. Mhm. Wird dann einfach irgendwo reingeknallt, egal wie die Kantine aussieht? Oder seid ihr auch dabei, dann dass die Kantinengestaltung der Ort an sich irgendwie besonders sein muss? Was muss der haben, damit man wirklich mehr vernetzt untereinander und irgendwie ein schönes Erlebnis hat?
Also wir schwingen uns jetzt nicht gleichzeitig auf, jetzt Kantinen-Interior-Design zu sein.
Aber in der Besenkammer wollt ihr eure Automaten auch nicht haben, oder?
Ehrlicherweise bin ich da jetzt nicht so anspruchsvoll.
Okay.
Ja, also mir ist schon wichtig, dass der Automat ansprechend aussieht und dadurch, dass die Unternehmenskunden sich auch freuen und da Bock drauf haben, das Ding nach ihrem Gusto frei zu gestalten, ist das jetzt nicht so, dass da irgendwie so ein langweiliger Automat steht und der hat auch also wirklich gar nichts mit den Automaten zu tun, die ihr jetzt so vielleicht gerade vor Augen habt.
Nein, ich kenne den Paris-Automaten von euch.
Ja. Der eine Sache, eine stationäre Kantine zu haben, also einen Raum, wie eben beschrieben bei der Bank. Wir werden jetzt Anfang Q2 in der Nähe von Saarbrücken einen weiteren Kunden aufschalten. Der bekommt direkt 7 Outlets von uns ausgestattet. Das ist ein Pharmahersteller und er ist auf ca. 1,5 Kilometer sind dessen Produktionseinheiten in einem Gewerbegebiet verstreut. Das heißt, der Ansatz ist, dass die Kantine zu den Mitarbeiterinnen in der Produktionshalle 8B oder Logistikhalle 7F kommt und sie nicht aufgrund der Kürze der Pausenzeit gar nicht die Zeit haben, in eine zentrale Kantine zu laufen. So, das heißt, da hast du da bist du jetzt nicht in der Denke, White Collar, mega geiles Loft, Atmosphäre, Wohlfühl, sondern da ist es einfach funktioneller, einen Raum zu schaffen, wo man sich gerne mittags aufhält und ein geiles Essen zu sich nimmt und nicht wie bis dato irgendwie Convenience-Essen, was TK ist, heiß geschossen wird und man einfach keine Freude beim Essen hat.
Das Schöne an eurem Konzept ist ja, dass es sehr individuell ist. Es ist wirklich auf die Mitarbeiter zugeschnitten, das heißt, man fühlt sich gewertschätzt. Komme noch mal ein bisschen zu den Zahlen zurück. Du hast gesagt, 40 ist so eine Range. Mhm. Und jetzt noch mal von bis, was kostet das System?
Also, das System ist so aufgestellt, dass der maximale Durchschnittspreis für den Arbeitnehmer pro Gericht bei durchschnittlich 5 Euro liegt. Und wir holen den Arbeitgeber mit über Servicegebühr, Zuschuss zum Wareneinsatz, was noch nicht die explizite Speisensubventionierung ist. Die kann er nochmal freiwillig on top machen, dass nochmal die 5 Euro nochmal weniger werden. Und Thema Miete, Equipment etc. pp. Das heißt, unser System kostet den Arbeitgeber circa 7 bis 8 Euro netto je Tischgast. Und entsprechend hochgerechnet bei 40, 45 Tischgästen, 5 Tage die Woche, sind das ca. 1.000 Speisen im Monat. Also haben wir so eine Absprunghöhe von 7.000 bis 8.000 Euro netto, die das den Arbeitgeber wert sein muss. Und an diesem Verhältnis 7 bis 8 Euro Arbeitgeberkosten je Tischgast, das verändert sich jetzt auch nicht großartig, wenn wir die Anzahl der Gäste nach oben skalieren, weil wir in dem Moment auch die Anzahl der Automaten nach oben skalieren und die Finishing Tower und die Rückgabeautomaten und die Servicegebühr etc. pp.
Perfekt, jetzt kann sich jeder mal überlegen, wie er das gegenrechnet gegen die Kantine, die er vielleicht schon hat und dann auf euch zukommen.
Ja, also der Preis ist ultra kompetitiv gegenüber einer klassischen stationären Kantine. Plus ich habe keine Kopfschmerzen, ich habe kein Anfangsinvestment. Also wenn das noch dazu kommt, dann habe ich direkt Einsparungen in der Größenordnung 6, eher 7-stellig. Gleichzeitig ist das ja auch nicht der Wettbewerb der Individualgastronomie. Und das finde ich auch so schade. Das hat sich auch wirklich eingebrannt und das haben wir auch nicht gelöst bekommen. Ich glaube auch nicht mehr daran, dass wir es gelöst bekommen, dass dieses Kantinenessen, egal wie geil es ist, bei den Mitarbeiterinnen in dem Moment, wo das mehr als 5 Euro kostet, so die Haltung ist, ja, aber das ist teuer. Leute.
Naja, dann liegt es auch wieder an der Qualität, oder?
Also. Ja, nee, selbst wenn du da ein Rinderfilet abschiebst und rausgibst, ja, wenn du das für 10 Euro rausgeben würdest, wäre die Haltung, ja, für mittags, das ist aber teuer. Jetzt muss man vielleicht auch fairerweise sagen, dass wer kann sich jeden Mittag ein Essen leisten, was bei 10, 15 Euro liegt. Also, und das ist gleichzeitig auch die Chance, finde ich, für die Individualgastronomie, wo das Geschäft abends liegt, wo das Geschäft im Eventbereich liegt, wo ich mir was gönnen möchte, wo ich was erleben möchte. Ja? Also, dass ich da mein Essen auf einem Top-Niveau, ja? Also immer in der entsprechenden Preis-Range, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, dass es preiswert ist, ergänzt um, wie kann ich da ein Erlebnis schaffen. Damit kann ich mich gegenüber allen anderen Konzepten, wie zum Beispiel der Betriebsgastronomie und letzten Endes auch uns abgrenzen, dass ich dem Gast, der in mein Restaurant kommt, ein Erlebnis schaffe.
Jetzt haben wir schon Tipps für unsere Mitglieder damit.
Genau,
die Frage können wir uns sparen.
Genau so ist es. Und also mit diesen Worten schließen wir auch ab und dir auch einen Song aussuchen. Meine Frage ist, welchen Song und wieso?
Ganz klar Hotel California von den Eagles und zwar die lange Version, die Akustikversion, die geht glaube ich über knapp 7 Minuten. Lieblingslieder kommen und gehen, Hotel California ist mein All-Time-Favorite und wird definitiv auf meiner Beerdigung gespielt werden.
Alles klar, naja, bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, aber da freue ich mich wahnsinnig drauf. Okay, wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanäle und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast@dehoga-hessen.de und auch auf der Messe. Luise, für dich immer das letzte Wort.
Leider letzte Frage, ganz schnell.
Du warst wieder abgelenkt.
Wo kann ich denn das Essen mal probieren bei euch von eurer Kantine? Weil es ist natürlich sehr spezifisch jetzt für Firmen, aber ich als Einzelperson und zu sehen, was ist das für mich?
Ja. Wie geht also das? Gerne Kontakt aufnehmen und dann machen wir ein Date aus und dann ist das möglich, dass das Essen mal probiert werden kann.
Wir probieren es aus, wir müssen raus aus der Box. Bis dann, ciao.
Ciao.
Thank you.